Der Predigtext steht im Evangelium Lukas, Kapitel 7, Vers 1 bis 10. Nachdem er vor den Ohren des Volkes alle seine Aussprüche beendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Der Knecht eines Hauptmanns aber, der diesem wert war, lag krank und war am Sterben. Da er aber von Jesus gehört hatte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und ließ ihn bitten, dass er kommen und seinen Knecht retten möchte. Sie aber kamen zu Jesus, baten ihn angelegentlich und sagten: Er verdient es, dass du ihm dies gewährst, denn er hat unser Volk lieb, und er ist es, der uns die Synagoge gebaut hat. Da ging Jesus mit ihnen hin. Als er aber nicht mehr fern von dem Hause war, schickte der Hauptmann Freunde und ließ ihm sagen: Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Daher hielt ich auch mich nicht für würdig, selber zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht geheilt werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht, und unter mir habe ich Soldaten. Und sage ich zu diesem, geh, so geht er. Und zu einem anderen, komm, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als aber Jesus dies hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volke, das ihm nachfolgte: Ich sage euch, selbst in Israel habe ich so großen Glauben nicht gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkamen, fanden sie den Knecht gesund. Liebe Gemeinde, dieser Bericht ist bekannt unter dem Namen der Hauptmann von Kapernaum. Aber der Mann, an dem das Wunder geschehen ist und der gesund geworden ist, war nicht der Hauptmann, sondern sein Sklave. Das Wunder, das an diesem kranken Mann geschieht, und seine Person tritt in dieser Erzählung völlig zurück. Wir wissen nicht, was dieser Geheilte geglaubt hat und ob er überhaupt geglaubt hat. Von ihm ist kein Wort überliefert. Wir wissen nicht, worum er gebeten hätte, ob er Jesus Vertrauen geschenkt hat, ob er jemals von Jesus gehört hat. Das alles wissen wir nicht. Die Person dieses Mannes bleibt ganz im Hintergrund. Und vielleicht ist das auch so, wenn man im Sterben liegt, dass man da nicht mehr viel glauben kann, dass man da nicht mehr viel sagen und vielleicht auch nicht mehr viel beten kann. Das mag verschieden sein. Aber in dieser Stunde mag es gut sein, wenn man einen Menschen hat, und sei es ein Herr, der Glauben hat, der Liebe hat. Und es wird uns hier berichtet, dass dieser Untergebene, dieser Sklave, der Lohn ist für die Liebe seines Herrn. Sein Leben ist der Lohn für Liebe und Glaube seines Herrn. Der Akzent dieser Erzählung liegt auf der Person dieses Hauptmanns, denn von Jesus ist gesagt, dass selbst er sich verwunderte über den Glauben im Herzen dieses Mannes. Und dass Jesus diesen Glauben als unvergleichlich hingestellt hat, im Blick auf das ganze Gottesvolk. So wie dieser eine Mann, dieser Römer, geglaubt hat, hat kein Jude zur Zeit Christi geglaubt. Seine Person also ist der Schlüssel in unserem Text. Und darum ist der Name für diese Geschichte als die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum durchaus zu Recht so überliefert. Es ist ein Mann, der Zeuge wird von der Kraft Jesu Christi, der sieht, was Jesus Christus kann und tut, weil er vertraut. Wer war dieser Mann? Wir wollen ihm heute Morgen unsere Gedanken und unsere Aufmerksamkeit schenken und Gott in unserem Innern bitten, dass er uns diese Gestalt zur Hilfe werden lasse in unserem Leben und wir durch ihn hindurch Jesus Christus erkennen als den Herrn auch unseres Lebens. Die meisten Übersetzungen bezeichnen ihn als den Hauptmann und er war nach unseren heutigen Vorstellungen ein Kompanieführer. In der römischen Armee gehörten diese Leute zum Rückgrat. Es waren nicht die Stürmer, die wild waren auf den Krieg, sondern es waren Männer von Autorität und einer Fähigkeit, Menschen zu führen. Was diesen Mann aber gekennzeichnet hat, nach unserem Bericht, war gewiss etwas Ungewöhnliches, nicht nur für einen Offizier in der römischen Armee, sondern auch für einen Menschen in der heutigen Zeit. Er war ein Mann, der Freunde hatte unter seinen Feinden. Man kann sich den Abgrund des Hasses zwischen Juden und Römern kaum genug ausmalen. Die Römer waren die Besatzungsmacht in Israel und eine Besatzungsmacht ist in der Regel nicht beliebt bei der Bevölkerung. Denn die Bevölkerung ist hier der Willkür ausgesetzt, der Soldaten, wenn auch in Grenzen, und sie untersteht einer Gewalt. Sie steht unter fremder Herrschaft. Sie kann sich ihren eigenen Weg nicht wählen, sondern sie ist ausgeliefert dem, der militärisch der Stärkere ist. Wie hat dieser Mann es fertiggebracht, einen solchen Abgrund zu überbrücken und unter den Menschen, denen er schon von Amtes wegen Feind sein musste, Freunde zu schaffen und Freunde zu finden? Wenn man die Geschichte oberflächlich liest, dann könnte man sicher meinen, dass die Synagoge dieser Lockvogel gewesen ist. Dass der Mann das ganz billig gemacht hat. Er hat die Leute gekauft. Diesem Misstrauen begegnet man ja immer wieder, weil wir das Gesetz kennen, wer zahlt, befiehlt. Und weil wir wissen, dass man zu allen Zeiten und unter allen Völkern Menschen kaufen konnte. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das hier zutraf. Und wenn es in einer Situation sehr unwahrscheinlich ist, dann noch dazu in dieser. Dieses Volk der Juden zu dieser Zeit hatte eine Geschichte hinter sich in den letzten 100 Jahren, die voller Grausamkeiten von unvorstellbarem Ausmaß war. Aus einem einzigen Grund, weil sie sich nicht kaufen ließen. In der wechselhaften Geschichte, die hinter ihnen lag, haben Männer und Frauen ihr Leben hingegeben, ihre Kinder in den Tod gegeben, um ihres Glaubens willen. Sie haben keine Kompromisse gemacht mit denen, die ihre Herren werden wollten und die es gewagt oder versucht haben, sind es effektiv nie geworden. Es ist ein tiefer Stolz in dieser Nation, in diesem Volk, den man heute noch unter ihnen antrifft, in einer überzeugenden Art. Sie haben sich nicht kaufen lassen. Das Geheimnis liegt auch an einer anderen Stelle, nicht in der Synagoge, sondern in diesem Sätzlein, das von Juden gesagt wird über einen ihrer beruflichen und nationalen Feinde. Er hat unser Volk lieb. Es gibt einen Ansatzpunkt unter allen Menschen, um Abgründe zu überbrücken, um Feindschaften zu beseitigen. Und das ist die Liebe. Dort, wo ein Mensch in der Lage ist, zu seinen Feinden Liebe zu empfinden und sie ihnen zu zeigen und sie sich spüren zu lassen. Und hier ist es die Liebe des Stärkeren, des äußerlich Stärkeren zu den Schwächeren. Und das ist das Außergewöhnliche, ohne Zweifel. Das Ungeheure an dieser Liebe und an dem Ausmaß dieser Liebe ist, dass sie so stark war, dass sie sogar den Schwächeren überzeugte. Dass sie solche Wege fand, dass sie ankam, dass es begriffen, geglaubt wurde, er hat tatsächlich unser Volk lieb. Dass sogar das Misstrauen überwunden wurde, der will uns kaufen. Und dass man den sichtbaren Ausdruck, jene Synagoge von Kapernaum, verstanden hat als einen Ausdruck dieser Liebe eines Freundes. Zu allen Zeiten werden kirchliche Gebäude errichtet. Tempel, Synagogen, Kirchen, Kapellen. Sie werden gebaut aus religiösem Eifer, aus Gottesverehrung, aus Ehrgeiz, aus konfessionellem Prestige, aus Notwendigkeit und aus Liebe. Diese Synagoge in Kapernaum ist aus Liebe gebaut worden. Und sie hat darum eine Bedeutung erlangt, wie kaum eine sonst. Die Bedeutung lag nicht in den Steinen, nicht in der Schönheit, sondern in der Liebe, aus der heraus sie gestaltet worden ist. Dieser Mann hat in seinem praktischen Sinn offenbar entdeckt, was dieses Volk braucht. Dass sie diesen Raum nötig hatten. Und darum hat er sein Vermögen dafür eingesetzt, um es ihnen zu ermöglichen. Das ist der Schlüssel zu den Herzen eines Volkes und zu den Herzen von Menschen. Das ist auch heute noch der Weg, der aus Feinden Freunde machen kann, wenn einer erkennen würde, was der andere wirklich braucht. Diese Liebe hatte zur Folge, dass weiter in unserem Text etwas berichtet wird, was sich für uns wohl gewöhnlich liest, aber in dieser Umwelt etwas völlig Ungewöhnliches war. Die Ältesten, die Vorsteher dieser Synagoge, die Juden, machen sich auf, um zu einem Juden zu gehen, und nun geschieht das Ungeheuerliche, und ihn zu bitten, das Haus eines Heiden zu betreten. Das war für Juden ein Gräuel. Sie waren kultisch unrein. Wenn sie das Haus eines Heiden betreten hatten, dann durften sie nicht unmittelbar danach an einem Gottesdienst teilnehmen. Sie mussten sich erst wieder reinigen. Und soweit es nur in ihrer Möglichkeit lag, haben Juden das vermieden. Und nun bitten sie Jesus, das Haus dieses Mannes zu betreten, um ihm zu helfen. Und ihre Begründung lautet, er hat unser Volk lieb. Und er ist es wert. Welch eine Kraft der Liebe des Vertrauens und des Glaubens sind von diesem Manne ausgegangen, da sie die Herzen von religiösen Führern in dieser Stadt so überführt und überzeugt haben, da sie in dieser Weise für ihn eintreten als für ihren Freund, dass die Gedemütigten, die Beherrschten, eintreten für einen Herrscher, für den der Gewalt über sie hat, als für einen Freund. Freunde, liebe Gemeinde, das sind nicht Menschen, mit denen uns die Sympathie, das gleiche Hobby oder so etwas verbindet, die gleiche Seelenlage oder wie wir sagen, die gleiche Wellenlänge. Freunde, das sind Menschen, die die Liebe Gottes miteinander verbindet. Freunde, das sind Menschen, die religiöse Skrupel überwinden, um für den anderen einzutreten. Freunde, das sind Menschen, die den anderen wert achten, wenn sie bei Dritten von ihm reden. Die Wertachtung eines Menschen ist die Grundlage echter Freundschaft. Darum an dieser Stelle einige persönliche Fragen. Wer sind deine Freunde? Welche Grenzen sind diese Freunde bereit, für dich zu überschreiten? Und für wen bist du bereit, Grenzen zu überschreiten? Was verbindet dich mit diesen Menschen, die du deine Freunde nennst? Wer lebt von euch beiden von wem? Suchst du bei deinem Freund Bestätigung? Oder erwartet dein Freund von dir die Bestätigung? Wer lebt da von wem? Wer spekuliert da auf wen? Was verbindet dich mit ihnen? Ist es die Liebe zu Gott? Wahre Freundschaft geht über die Liebe zu Gott und tritt für den Freund im Angesicht Gottes ein. Und die Menschen, für die du das tust, das sind deine wahren Freunde. Die Menschen, die das für dich tun und nicht nur davon reden, das sind deine wahren Freunde. Und denen bist du ein Freund, für die du so vor dem Angesicht Gottes eintrittst und nicht die, die deine Seele sucht. Weil du von ihnen Bestätigung erwartest und verlangst oder die diesen Anspruch an dich richten. Solche Liebe, solche Freundschaft wird immer, solange die Erde besteht und auch nur noch eine krume Erde unser Eigentum genannt werden kann, immer ihren Ausdruck im sichtbaren Erweis finden. Bis hin zum Geld, bis hin zu Gütern und Gaben. Wahre Freundschaft erweist sich auch darin, in der Kirche Jesu Christi. Der Hauptmann von Kapernaum war nicht nur ein Mann, der Freunde hatte unter seinen Feinden, sondern auch ein Mann, der Freunde hatte unter seinen Untergebenen. Manchmal bedeutet dies noch mehr. Wie nämlich ein Mensch mit seinen Untergebenen umgeht, daran kann man sehr viel erkennen. Man merkt das im Umgang, ob er Untergebene tadelt und abkanzelt in der Gegenwart von Außenstehenden und Dritten, oder ob er auch in solchen Situationen in der Lage ist, die Würde dieses Menschen zu achten. Ein Sklave war aber nicht nur Untergebener, sondern Eigentum seines Herrn. Gleichgerechnet von Hausrat, von Möbel, von Gegenständen, von Werkzeug. Er war ein totales Eigentum seines Herrn. Und wenn es krank war, dann war dieses Werkzeug wertlos und es war üblich, es wegzuwerfen. Ein kranker Sklave, nur eine Belastung. Nun, in unserem sozialen Zeitalter würde man sich über solche Umstände und Zustände ja furchtbar aufregen. Ich meine, was man alles dagegen tut, steht auf einem anderen Blatt, aber immerhin aufregen würde man sich furchtbar darüber. Aber im Verhältnis zu diesem Mann, zu diesem Sklaven, zu diesem Untergebenen, kommt nun, und das ist sehr interessant berichtet, die gleiche Eigenschaft zum Ausdruck, die jene Ältesten vor Jesus über diesen Hauptmann sagen. Sie sagen von ihm, er ist es wert. Und von ihm wird gesagt im Blick auf seinen Untergebenen, er ist mir wert. Was sind uns die Menschen wert, die unsere Untergebenen sind? Nun, manche werden sagen, ich bin kein Chef, da bin ich fein heraus. Ich bin nur ein Bürofräulein oder nur eine Hausangestellte. Ja, das muss man meiner Chefin sagen. Die sollte jetzt hier sein, die sollte sich das einmal anhören. Dann würde sie wahrscheinlich einen anderen Ton mit mir reden. Jeder von uns hat Untergebene. Jeder von uns hat Menschen, die unter ihm stehen und sich unter ihm fühlen. Und manchmal sind es Kollegen, manchmal sind es Kinder. Es sind Menschen, die uns anvertraut worden sind. Für Krankenschwestern sind es Patienten. Und die sind manchmal in der Hand von Arzt und Krankenschwester wie ein Sklave. Sie können nichts, nichts tun. Sie sind völlig in der Hand des anderen. Und in all unsere menschlichen Beziehungen spielt diese Frage hinein. Was ist er dir wert? Dieser Mensch, der unter dir steht. Jener, der abhängig ist von dir, ist er dir das wert, was er dir leistet? Was er dir gibt, sei es an Arbeitsleistung, sei es an innerer Bestätigung, wie er dich lobt, wie er dich ehrt oder gar verehrt? Oder ist er es dir einfach wert, weil er ein Mensch ist, in deiner Nähe, in deiner Abhängigkeit? Was bist du bereit für ihn zu tun? Die Wertachtung dieses Sklaven führt diesen Römer zu einer Demütigung, die seines Standes unwürdig ist. Er bittet Juden, für ihn bei Jesus einzutreten, sich auf den Weg zu machen. Er bittet darum, um seines kranken Freundes willen. Dieser Mann hat die Gabe, unter seinen Angestellten und Untergebenen Freunde zu haben, nicht in plumper Vertraulichkeit, so auf du und du. Manche Leute fühlen sich ja nur dann und erst dann als Freunde, wenn sie zu dem anderen du sagen dürfen. Das ist kein Beweis von Freundschaft, das ist nur ein Beweis für Vertraulichkeit. Freundschaft ist ein Ausdruck der Wertschätzung, des Wertachtens und des Eintretens für den Abhängigen, für den Untergebenen. Und diese Wertschätzung findet bei Jesus Gehör. Es ist die entscheidende Stelle in unserem Text, wo es heißt, und Jesus ging kommentarlos übrigens mit ihnen. Wenn wir ahnen würden, wie er bereit ist, unsere Gebete zu erhören, wenn wir für unsere Mitmenschen eintreten als für unsere Freunde und nicht als für unsere Feinde. Wenn wir für die Menschen flehen und eintreten vor Gott und zu ihnen ein Verhältnis haben echter Freundschaft und nicht plumper Vertraulichkeit oder tiefer innerer Ablehnung, sondern dass wir für sie eintreten im Angesicht unseres Herrn als für unsere Freunde. Jesus geht mit. Das ist ein Wort, das ihm die Wege ebnet, das Berge zu Tälern macht, das Unebenheiten ausgleicht und die Tür öffnet, dass der Herr des Lebens kommt, um einzugreifen in die Bedürfnisse dieser Menschen. Aber dieser Hauptmann ist ein Mann, der dem Wort eines Mächtigen vertraut. Er ist Soldat und zwar ganz. Und wir mögen darüber rätseln und theologisieren, wie wir wollen, ob man als Christ Soldat sein kann oder darf oder nicht. Das ist hier völlig außer Acht gelassen. Dieser Mann ist Soldat ganz und gar. Und er überträgt seine Logik und sein Denken durchaus auf Jesus. Man kann sagen, halt, das ist unzulässig. Man kann das sagen, aber Jesus nimmt es an, weil er die Liebe erkennt, die aus diesem Herzen und aus diesen Worten spricht. Das Leben als Soldat ist ein totales Leben. Da wird befohlen und gehorcht. Aber dieses Befehlen und Gehorchen hat Grenzen. Und es hat dort Grenzen, wo ein Mensch krank ist. Krankheit kann man nicht befehlen, wie ein Unteroffizier einem Rekruten. Krankheit kann man nicht kommandieren, nicht mit unseren Worten, nicht mit unserer Macht. Es ist gleichgültig, über welche Macht man verfügt. Krankheit gehorcht nicht unseren Worten. Und noch mehr, liebe Gemeinde, es gibt Beziehungen zwischen Menschen und Gott, die kann man nicht einfach herstellen mit Kommandieren. Man kann einem Menschen auch nicht kommandieren, bekenne deine Sünden, glaube an Jesus. So einfach geht das nicht zu. Dazu braucht es eben diese andere Autorität. Und dieser Hauptmann wusste erstens um seine menschliche Autorität und hat sie gebraucht. Und zweitens um die Grenzen seiner menschlichen Autorität und hat sie anerkannt. Und hat den Mächtigen beim Wort genommen, der diese Autorität über Krankheit, über Leben und Tod in einem anderen Sinne hat. Und hat ihn gebeten um sein Wort, um seinen Befehl, in dem Bereich, in dem er nichts zu melden hat. Der Mann, weil er selbst unter Untergebenen stand und Befehlsempfänger war und nicht nur Gebender war, war demütig genug, diese Grenzen der Autorität anzuerkennen und sie auch zum Ausdruck zu bringen in der demütigen Bitte. Dabei kommt eine Rücksicht auf Jesus zum Ausdruck, die ist ganz wunderbar. Er sagt, Herr, du musst nicht in mein Haus kommen. Das, was wir am Anfang als diese Ungeheuerlichkeit in der Bitte der Ältesten betrachtet haben, diese Überwindung religiöser Skrupel, betritt das Haus des Heiden, das wird hier vorweggenommen. Beseitigt aus eben derselben Liebe. Unwahrscheinlich, was diese Liebe alles erreichen kann. Herr, du musst mein Haus nicht betreten. Und nun sagt er das nicht so, denn du bist ja ein Jude. Und, na, ich will ja nachsichtig sein. Ich habe ja Verständnis mit eurer religiösen Engstirnigkeit. Oh nein. Herr, ich, ein Heide, ein Nichtjude, bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst? Das war keine Gefühlssache, das war effektiv so, in den Augen und in der Gesinnung dieses jüdischen Volkes. Das war ein religiöses Gesetz und er hat sich dem unterzogen, in Demut. An dieser Stelle erkennt Jesus den Glauben. Und der Hauptmann von Kapernaum soll sehen, soll erfahren, die Macht Jesu Christi an seinem kranken Freund. Weil er so liebt und aus liebendem Herzen vertraut, in der Lage ist, Vertrauen aufzubringen zu dem Wort Christi. Viele von uns möchten gerne sehen, erfahren, erleben, damit sie glauben können. Es macht uns große Mühe zu glauben, ohne dass wir erfahren. Und hier ist die Frage an Gottes Volk gestellt, die Jesus Christus offen lässt in unserem Text. Ich habe unter Gottes Volk solches Vertrauen nicht gefunden. Ihnen sind Erweise der Macht Gottes geschehen. Kranke wurden geheilt, massenhaft. Tote sind auferweckt worden, zeichenhaft. Müden und Zerschlagenen ist Hilfe und Kraft gegeben worden, ohne zu zählen wie vielen. Wie viele haben geglaubt? An uns, liebe Gemeinde, an das Volk Gottes dieser Zeit, wird die Frage gestellt, nach dem, was wir mit den Erweisen der Kraft und der Macht seiner Liebe anfangen, damit unser Herz voll liebevollem Vertrauen werde. Und glaube zu dem Wort des Herrn. Wie ernst, wie echt, wie wahr nehmen wir das Wort Christi? Denen, die genug erfahren haben oder sich selbst und ihre Grenzen genug kennen, um ihm Vertrauen zu schenken, wohlan, lasst es tun, damit unsere Freunde die Macht und die Herrschaft Jesu Christi zu spüren bekommen bis in Leib und Leben hinein. Das mag der Lohn unserer Liebe und unseres Glaubens sein. Amen.